GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. Willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football, der Podcast der GFL 1 und GFL 2. Wobei ich das auch schwierig finde, weil GFL und ach naja, das müssen wir irgendwann nochmal abschließend irgendwann klären. Ich habe heute die ersten Champions von dieser Saison schon zu Gast und zwar aus dem Süden von den Pforzheim Wild Dogs, den Robert Naumann und Thomas Zink. Thomas, vor einem Jahr haben wir uns beim GFL Bowl in Essen im VIP nach dem Spiel gesehen und aus Zufall eigentlich mehr oder weniger sind wir da ins Gespräch gekommen. Ein Jahr später und zack, Aufstieg der Pforzheim Wild Dogs.
Ja, hätte ich vor einem Jahr so auch noch nicht gedacht, dass wir den Aufstieg schaffen. Unser Headcoach hat zwar schon ziemlich früh ausgerufen, dass es halt Ziel ist, zumindest die Championship in der GFL 2 zu gewinnen, aber der Weg ist weit und ob es dann so weit kommt, das ist immer schwierig. Und dass es jetzt so weit gekommen ist, ist schön für alle, die sich dran beteiligt haben und mitgearbeitet haben.
Ja, mit Beteiligung und dran gearbeitet, da bist du ja der richtige Mann, wenn ich das in deiner Biografie so nachschaue, weil wenn ich auf 1990 gucke, da sind die Pforzheim Wild Dogs, glaube ich, gegründet worden und zwar, ja doch, im Grunde genommen ist das Gründungsjahr, ne? Ursprünglich, ja, genau, ursprünglich seid ihr ja mal aus Bretten. Das waren die Bretten Wild Dogs in Anlehnung an das Brettener Hundal, wenn ich hoffentlich die richtige Mundart gefunden habe da an der Stelle. Also das bedeutet, du bist in deiner Biografie steht hier und ich kann das eigentlich gar nicht so richtig glauben. Du bist schon uralt.
Danke.
Für einen Footballspieler, weil man muss sagen, dass du 2022 deinen letzten Snap gespielt hast und wenn ich richtig gerechnet habe, dann müsstest du da 54 gewesen sein.
Also das mit dem letzten Snap spielen, das stimmt mir ganz genau. Ich habe mein letztes Snap gespielt irgendwann am 14. Juli dieses Jahres.
Fein. aber für die erste Mannschaft. Trotzdem, meine Rechnung stimmt. Du bist 56, bist immer noch als Longsnapper in der zweiten Mannschaft der Wild Dogs unterwegs. Seit 1990 mit dabei als Gründungsmitglied. Führ uns da doch mal so ein bisschen durch deine Footballkarriere.
Ja, also begonnen hat das Ganze, wir waren so, glaube vier oder fünf Jungs aus Bretten und haben begonnen bei den Badener Greifs irgendwann 1987. War dann 3 Jahre bei den Badener Greifs und habe irgendwann, ja, eine Bierlaune, als wir in der Kneipe zusammen saßen, sagte, wir könnten doch auch so ein Footballteam in Bretten gründen. Habe dann ein paar Mitstreiter gesucht, haben wir das dann 1990 gegründet, sind dann auch mehrmals umgezogen, platztechnisch, weil jeder, der Football spielt, weiß, dass es immer wieder mit den Fußballern Probleme gibt, weil sie denken, man macht den Platz kaputt und dann sind wir mehrmals umgezogen in Bretten und haben dann uns über die Aufbauliga, Landesliga, was es alles gab, hochgespielt und sind dann 2000 auch aus platztechnischen Gründen nach Pforzheim umgezogen, was aber eigentlich, glaube ich, eine richtige Entscheidung war, weil Bretter hat ja so 30.000 Einwohner, Pforzheim so 120.000 circa, also das Umfeld ist viel größer und die Unterstützung von der Stadt in Pforzheim war auch von Beginn an immer gut. Ja, und dann sind wir über Oberliga, mehrmals Aufstieg in die Regionalliga mit wieder Abstieg, haben wir uns langsam nach oben gekämpft und sind dann 2014 wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Und seitdem waren wir dann in der Regionalliga mit 2, 3 Championships und haben aber immer, ja, wir hatten das Pech, dass wir jedes Mal einmal Straubing und einmal Ingolstadt, die nach ihrem Rückzug wieder noch gespielt haben, hat es dann immer nicht geklappt. Und dann 2022 kam dann endlich der Erfolg, dass wir das Championship-Spiel gewonnen, also Champion geworden sind und gegen die Relegation beide Spiele gewonnen haben, auch wieder gegen Montabaur. Das haben einige Spieler zu mir gesagt und Zuschauer, die aus Montabaur letzte wo ich im Stadion war, sie haben Déjà-vu, dass sie schon wieder gegen uns das Finale verlieren.
Ja, die Montabaur Fightech Farmers waren ja auch vor ein paar Wochen bei uns zu Gast. Also das war ja der zu dem Zeitpunkt tabellarisch der sinnigere Gast, sage ich mal. Und ihr habt ja dann nochmal im Endspurt, habt ihr die Fightech Farmers ja dann noch abgeholt. Robert, 1987, das ist so ungefähr die Range, wo du das Licht der Welt erblickt hast.
Ja, ein Jahr alt.
Genau, als Thomas mit dem Footballspielen angefangen hat. Du bist 38 Jahre alt, bist jetzt in der Presseabteilung der White Dogs über eine, und du hast es selber so gesagt, mehr schlecht als rechte Offensive Lineman-Karriere im Football
gekommen. Kann man schon so sagen, ja. Also meine spielerischen Fähigkeiten hielten sich komplett in Grenzen. Wie man würde im Zeugnis sagen, war immer stets bemüht. aber dann hat sich doch irgendwann gezeigt, dass meine Qualitäten und das, was ich so kann im Verein an anderer Stelle, dann doch irgendwo besser aufgehoben waren.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Weg zum Football war dann relativ später. Du hast dich zwar immer über die Filme auch mit dem Sport so ein bisschen identifiziert, aber NFL und Co. war nie so richtig wirklich deins. Was waren da so Filme, die dich inspiriert haben?
Ja gut, es sind die Klassiker, Remember the Titans oder halt auch jeden verdammten Sonntag, die man so kennt. Also immer diese klassischen amerikanischen heroischen Darstellungen, die das Ganze auch immer mit ganz viel Pathos aufladen oder auch ein bisschen komödiantisch wie bei Varsity Blues. Das sind natürlich tolle Filme, die auch Spaß machen anzugucken und die halt auch von der Inszenatorik ein Stück weit leben. Aber so richtig, wie gesagt, damals, das ist jetzt ja auch schon über 15 Jahre her, als ich dem White Dogs zugestoßen bin, da gab es ja noch keine Möglichkeit, irgendwie NFL oder dergleichen zu gucken, so ohne weiteres. Ich meine, die ARD hat damals noch mitten in der Nacht den Super Bowl übertragen, wer sich da noch dran erinnert, die das da ganz früher mitten in der Nacht gemacht haben. Ja, und da gab es so, da habe ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das überhaupt in der Region gibt, dass es überhaupt so was wie eine Liga gibt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr spät erst reingerutscht.
Ja, umso interessanter ist es ja dann doch, dass du dann ja dabei geblieben bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so als selbstreflektierter Mensch offenkundig, wenn du sagst, dass deine spielerischen Qualitäten nicht so da waren und jetzt dem Team anders dienen kann, ist das auch was, wo du sagen würdest, dass dieser Team-Spirit einfach bei euch durch die komplette Organisation geht?
Ja, das ist halt was uns auch da an der Stelle ausmacht. Also man fühlt sich direkt willkommen. Also unabhängig von der spielerischen Qualität habe ich mich in dem Lade sofort wohlgefühlt und habe mich sofort auch irgendwie aufgenommen und zugehörig gefühlt. Und das war so freudig, obwohl ich so gut wie kaum spielerische Einsätze hatte oder wenn dann vielleicht mal so in der zweiten Halbzeit, wenn es der Spielstand einigermaßen zugelassen hat, dass das trotzdem dem Ganzen keinen Abbruch getan hat und einfach Spaß gemacht hat, dass man sich da auch beteiligen möchte, dass man bei der Beteiligung gehört wird, dass man sich entsprechend einbringen, verwirklichen kann, Verantwortung auch übernehmen kann. Und es macht einfach Spaß.
Thomas, ist das eine Kultur, die ihr in eurer Bierlaune damals, ich sag mal 1989, also ein Jahr vor Gründung, auch wirklich tatsächlich so im Hinterkopf hattet und was ihr kultivieren wolltet?
Ja, also es ist immer das Ziel, dass jeder, der kommt, sich willkommen fühlt und auch einen Platz bei uns findet. Also wir wollen niemanden ausgrenzen oder schneiden oder so. Also das gehört zur Kultur von The Wild Dogs, dass wenn jemand kommt, ist er herzlich willkommen und kann sie einbringen.
Wie glaubst du, dass sich diese ganze Kultur ändert? Also in der, ohne das despektierlich zu meinen, in der GFL 2 oder GFL 2 ist das ja nochmal der Unterschied, zumindest wurde mir das sehr, sehr häufig berichtet, dass der Unterschied zwischen der Regio zur zweiten, da ist der Wechsel schon mal ganz sinnvoll oder das kann mal passieren, aber der Wechsel zweite zur ersten Liga ist ja dann nochmal eine Schippe drauf. Man muss nochmal mehr Professionalität an den Tag legen. Glaubst du, dass sowas irgendwie dann durch den Aufstieg auch ein bisschen in den Hintergrund geraten kann?
Natürlich kann es in den Hintergrund geraten, aber das liegt ja immer an der Verantwortlichen, wie die das vorleben und versuche, die anderen mitzunehmen. Natürlich kann man nicht immer jeden packen und die Spieler, die bei uns spielen, kommen auch je höher, dass wir kommen sind, aus einem weiteren Radius. fahre weitere Wege, und wenn dann irgendwelche Aktionen sind, ist es auch schwierig für jemanden dann doch mal extra nochmal für die Aktion nochmal zu kommen. Aber was bei uns immer noch ist, ob das jetzt erste Mannschaft ist oder auch zweite Mannschaft, wenn das Training rum ist, wir haben unser eigenes Sportgelände und haben so, ja, das ist eine Pergola, die überdacht ist, da ist eine Theke drin, da steht inzwischen Billardtisch und Kicker drin, und dann bleiben immer so 10 bis 20 Spieler noch nach dem Training eine halbe Stunde, Stunde dort, trinke Bier oder Fanta oder egal was, und man unterhält sich. Und das macht auch noch ein bisschen was aus, dass man fürs Team und auch das Willkommen sein.
Das verstehe ich. Robert, du als Pressemann der Wild Dogs, Thomas hatte das eben erwähnt, dass das Pforzheim ungefähr 120.000, 150.000 Einwohner hat. Wie kriegst du das in deinem Umfeld, also nicht in deinem persönlichen, sondern in deinem professionellen Umfeld als Pressemensch mit? Wie kommen die Wild Dogs in der Stadt an und auch in der Region?
Ja, also das ist mittlerweile auf einem sehr guten Stand. Wenn man da jetzt zurückgeht, als ich angefangen habe, war das alles noch ein bisschen schwierig. Also da hat man buchstäblich die damals noch Printmedien wirklich abtelefonieren müssen und auch wirklich denen ein Stück weit nerven müssen, bis halt da tatsächlich mal auch ein Pressebericht drin gelandet ist. Und dann war es nur irgendwie so ein kleiner Seitenartikel mit so vielleicht 100, 150 Wörter oder so, bis in irgendeiner Spalte gelandet. Und das hat sich aber mit der, ich sag immer, steter Tropfen höhlt den Stein, aber so mit dieser einkehrenden Kontinuität und so dieser immer weiteren Verbreiterung und auch den Kooperationen, die wir ja so auch in der Stadt haben und dadurch auch als sehr sozial engagierter Sportverein wahrgenommen werden, dadurch wächst das Ganze einfach Schritt für Schritt immer weiter, und irgendwann hast du dann ein gewisses Standing oder halt auch eine gewisse Reichweite, die macht Spaß und die ist auch schön, aber die kommt nicht von selbst. Das heißt, es ist immer noch, wir merken es auch ganz arg, wenn wir mal so nach der Saison ganz gerne in so ein kleines Loch fallen, also weil da ist halt einfach so, die ganze Energie ist raus und man macht so diese kleine Saisonpause. Man merkt auch, wie schwer es dann ist, da auch wieder die gleiche Fahrt aufzunehmen und diese Reichweite und auch diese Interaktion wieder hochzufahren. Also das ist schon eine Aufgabe, die man permanent leben muss, aber mittlerweile trägt sich da ziemlich viel sehr gut auch selber. Also früher, wie gesagt, haben wir die Printmedien noch angerufen, bitte, bitte bringt unseren Bericht, und jetzt ist es so, der Spieltag ist gerade mal zu Ende und ich baue noch Technik-Equipment ab und ich werde schon von den diversen Zeitungsredaktionen angerufe, dass sie zumindest so einen Vorabdruck schon mal für den nächsten Tag haben, weil sie nicht ganz so lange warten können, bis der fertige Bericht da ist, weil die Druckerlegung schon eine halbe Stunde später ist oder sowas. Und das ist dann schon toll, wenn man halt einfach merkt, dass diese ganze Arbeit über die vielen Jahre Früchte trägt und sich da so ein gewisser Selbstlaufeffekt und auch so eine gewisse Begeisterung nicht nur aus der Fanbase, sondern auch aus der Stadt selber und der Region ergibt. Oder natürlich als Stadionsprecher, was ich ja auch mache, es macht auch Spaß, wenn man langsam oder seit ein paar Jahren auch schon in der Stadt erkannt wird. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen noch was Amüsantes, wenn man dann erkannt wird und darauf angesprochen wird und da auch nochmal die Arbeit vom Verein gelobt wird. Das macht dann natürlich auch nochmal besonders viel Freude.
Ja, absolut. Also so ein öffentliches Feedback, das kann ja dann auch wirklich richtig gut tun. Und solange die Stadt dann auch mitmacht, gerade bei dem großen Abenteuer Liga 1, ist das natürlich dann auch gut, wenn man da gute Vorarbeit geleistet hat. Aber kommen wir genau zu diesem Moment, als es denn dann hieß, Freunde, das ist es. Wie habt ihr das beide erlebt? Thomas, möchtest du anfangen?
Ja, also es war ein bisschen surreal für mich. Also ich habe es nicht wirklich greifen können. Also ich war, das muss ich sagen, ich bin jemand, der vor dem Spiel immer sehr aufgeregt ist. Und selbst nach der ganzen Zeit ist für mich der Spieltag, bin nervös bis zum Kickoff. Und ich war die ganze Woche und auch bis zum Spielbeginn nicht nervös, weil ich von vornherein sicher war, wir gewinnen das Spiel. Und die Jungs waren fokussiert, aber als es dann passiert ist, war es irgendwie, ich habe glaube erst montags oder dienstags kam es wirklich bei mir an und habe es realisiert, dass wir nächste Saison in der GFL spielen. Ja. Also es war...
Lag es am Verarbeitungsprozess oder lag es an den köstlichen Kaltgetränken, die danach genommen worden sind?
Wahrscheinlich an beidem. Ja, also es ging zu Herzen, es sind ja einige Tränen geflossen am Platz, habe ich gesehen.
Und bei dir natürlich nicht, das ist klar.
Die Jungs sind total ausgerastet, also die haben aber wirklich alles dafür gegeben. Die Spieler waren ja, die war so fokussiert an diesem Tag. Ja, es war verdient.
Robert, sofort Maske auf und ja, wir haben ein gutes Spiel gespielt und der Gegner hätte es auch verdient gehabt, aber wir waren einfach an dem Tag stärker.
Nee, also mir ging es sehr ähnlich wie dem Thomas. Also ich habe auch mehrere Tage gebraucht, um das Ganze so zu realisieren. Also wir waren danach auch noch beim ganzen Abbau auch noch, also wir waren davor auch erstaunlich ruhig. Also wir haben ja, wir tragen ja immer da eine ganze Menge Material in das Stadion rein, weil das ja, wie gesagt, ein Fußballstadion ist und wir bauen das ja dann jedes Mal um. Und wir, bei dem Aufbau lief alles schon so glatt. Wir hatten sonst immer Probleme. Wir hatten immer richtig Drama einen Tag vorher, weil irgendwas in der Technik ausgefallen ist. Und es lief alles so viel zu glatt, dass ich schon im Vorfeld gedacht habe, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn das so glatt läuft. Und dann ging dieses Spiel los und es hat alles so funktioniert und die ersten Spielzüge da unten laufen und es war so deutlich. Also es war halt, das hat einfach die Jungs da unten, die haben eine Energie und eine Leidenschaft ausgeströmt, plus die 1500 Leute im Stadion, die quasi die halbe Stadt zusammengebrüllt haben. Das ging so schnell, das war so getragen und dann war es wie war zweimal blinzeln und dieses Spiel war rum mit eben diesem Spielstand, wo man sich gedacht hat, was ist jetzt gerade passiert? Und man hat dann wirklich noch bis in die Nacht halt auf dieser Euphoriewelle ist man so mitgeschwommen und es war alles so entspannt und so leicht und so wirklich realisiert, dass es jetzt die erste Liga wird, habe ich es auch erst so am Montag oder Dienstag und das war schon, ja, also sehr, sehr einmalig und es war toll dabei gewesen zu sein, das kann man auf jeden Fall dazu sagen, also das war auch toll zu sehen, wir hatten ja viele Ehemalige auch bei dem Spiel da, die so in einem eigenen Block waren und es war halt auch schön zu sehen, wie die sich da halt auch mitgefreut haben, weil ja auch jeder von denen gewusst hat über die lange Historie im Verein, dass da jeder seinen Beitrag zu geleistet hat und das war halt einfach wie so ein Gesamtclimax, der sich da gebildet hat, das war einfach eine wunderschöne, traumhafte Veranstaltung und ich muss sogar sagen, ich bin froh, dass es so deutlich ausgegangen ist, weil das auch dafür gesorgt hat, dass dann auch die letzten Zweifler irgendwo da dann halt auch gesagt haben, jawohl, das ist verdient und das passt. Also ich fand das einfach, war einfach rund, war einfach schön und war einfach sehr berauschend und ich freue mich auf das, was jetzt kommt.
Na, bei euch beiden klingt das so ein bisschen, als wenn das so ein kollektives Flow-Erlebnis war für den kompletten Verein. Ihr nickt beide, also wir haben ja nur Audio, aber ich sehe euch ja. Und ihr nickt beide sehr, sehr reminiszent sozusagen an diesen Tag zurückdenkend. Thomas, da muss ich wirklich ja auch nochmal bei dem, was Robert gesagt hat, einhaken, was die ganze Historie angeht. Also, dass man sich über solche Gedanken natürlich keine oder über solche Dinge keine Gedanken macht, wenn man 1990 so einen Verein gründet, ist ja klar. Glaube ich zumindest. Ja. War das irgendwann mal, dass man gesagt hat, so ey, passt auf, Freunde, ausgewiesenes Ziel ist, wir wollen einmal GFL 1 spielen.
Also ob das damals wirklich der Gedanke schon da war, glaube ich nicht. Wir wollten einfach nur Football spielen, weil es einer von der geilsten Sportart ist.
Aber wie kommt man denn da drauf? Ist das regional gebunden bei euch da gewesen? Weil 87, also mein Verein, die New Yorker Lions sind damals auch erst gegründet worden.
Ja, also 87, ich habe dir so geschrieben, in meiner Vita durch Zufall zum Footballspiel gekommen, habe vorher Handball gespielt und beim Handballspiel hat mir auch das Physische gefallen, der Körperkontakt. Und dann habe ich da zugeguckt und habe gedacht, das ist genau der Sport, den willst du spielen. Und und das war dann halt aber über die, es war ja auch Fahrstrecke, die wir hatten. Wir sind auch jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde ins Training gefahren. Und ja, irgendwie war so der Gedanke, wir machen selbst was bei uns. So, es war auch eine Clique aus Kumpels, die das dann getragen hat. Und ja, und bei uns ist dann auch so will ich vielleicht noch dazu sagen, viele, die bei uns in der Organisation arbeiten, wie unser erster Vorstand, der Kai, oder unser Headcoach, der Micha, die sind alle schon seit 1992 oder 1993 im Verein und haben damals begonnen zu spielen. Das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum das manche so gut funktioniert, weil man über lange Jahre miteinander zu tun gehabt hat, Freundschaften entwickelt und auch Freundschaften, wo man was sagen kann, Kritik üben kann oder diskutieren kann, ohne dass jemand böse ist und dann wegrennt und boykottiert.
Sind solche Diskussionen oder solche Gespräche, werden die schärfer, wenn man dann wirklich tatsächlich auch gerade als Offizieller dann merkt, so, puh, wir haben jetzt hier wirklich eine reelle Chance, da für den Verein was zu schaffen?
Also wir diskutieren schon kontrovers und häufig und oft mit unseren Argumenten, aber wenn da eine Entscheidung getroffen wird, dann stehen alle hinter der Entscheidung und keiner sagt dann, ja, ich habe es doch gesagt, wir hätten es anders gemacht. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann tragen sie alle.
Ja, also wir führen leidenschaftliche Diskussionen, auch gerne über die verschiedensten Themen, und am Ende bleiben wir bei den Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, und ziehen die auch voll durch. Also das ist dann immer, der gesamtheitliche Gedanke ist es dann so. Es gibt kein vorne heran und wir machen das jetzt so, weil ich das so sag, sondern wir streiten in den verschiedenen Bereichen sehr konstruktiv und auch mit der ordentlichen Portion Leidenschaft, und das ist auch das, was das Ganze ausmacht. Also das ist die gleiche Leidenschaft, die auf dem Platz stattfindet, die findet auch in der Führung statt.
Robert, würdest du da deine Rolle dann auch eher so als Schiedsrichter sehen, weil du bist ja unter anderem auch Schiedsrichter, beziehungsweise machst jetzt gerade deine Schiedsrichter-Lizenzen einmal durch, wie ich das richtig gesehen habe?
Ja, ich habe dieses Jahr mit E-Lizenz jetzt mal angefangen, mal gucken, wie sich das zeitlich noch hingeht, also meine Pflichteinsätze habe ich erfolgreich absolviert, das habe ich
Glückwunsch.
Hinbekommen. Das ist schon mal, da bin ich auch selber happy, dass das in diesem ganzen Trubel dieser sehr, sehr aufregenden GFL-2-Saison funktioniert hat.
Wir kommen aus dem Feiern nicht mehr raus hier in dem Podcast.
Ja, genau, das ist alles klasse. Ja, also das, um Gottes Willen, nö, kein bisschen. Also klar, jeder hat da seine entsprechenden Rollen, und wenn jemand für eine Sache brennt, dann wird die auch mit entsprechender Leidenschaft verteidigt, und dann wird die auch gegen die Kritik anderer entsprechend verteidigt, und das ist auch richtig so, sodass am Ende alle mit dem Ergebnis natürlich zufrieden sind und den Verein nach vorne bringen, und das Ergebnis zeigt, dass wir das bisher sehr gut machen, die letzten Jahre. Also diese Leidenschaft, die wir da an den Tag legen, und dieses Feuer, mit dem wir das auch in der Vorstandschaft nach vorne bringen, das ist, davon lebt das Ganze. Also kann man schon so sagen, weil anders wird es nicht funktionieren. Das ist kein Patriarchat, das ist eine Gemeinschaftsleistung, und das ist das, worauf wir an der Stelle auch stolz sind.
Ihr habt beide gesagt, dass ihr erst Mitte der Woche nach dem Aufstieg realisiert habt, hoppala, jetzt sind wir hier GFL 1. Wann habt ihr euch dann als Vorstand zum ersten Mal zusammengesetzt und gesagt, so, was machen wir jetzt mit dem Vorfall?
Gestern.
Stark.
Also gestern Abend war tatsächlich, muss man sagen, volle Sitzung des Präsidiums. Natürlich die verschiedenen Vorstandsorgane, die sind schon viel länger und intensiv im Austausch, auch weil wir ja die ganzen Ligastatuten erfüllen müssen. Klar. Und da ja auch Deadlines eingehalten werden. Also da finden die Gespräche schon, die haben direkt am Abend schon stattgefunden, beziehungsweise am nächsten Tag. Aber das komplette Präsidium, so ein bisschen in Richtung, was streben wir an Veränderungen an, was haben wir vor, welche Bereiche müssen wie, wo vielleicht noch ein bisschen was machen, wo müssen wir was umstrukturieren, die Gespräche, die haben gestern angefangen.
War aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne zu viel zu verraten. Wo setzt man da als erstes an? Was sind da so diese Stellschrauben, die man da wirklich tatsächlich drehen muss?
Roman, oder also im sportlichen Bereich oder im organisatorischen?
Was immer ihr erzählen wollt. Wir sind unter uns, das ist ein Sechs-Augen-Gespräch.
Okay, alles klar. Roman, sag immer mit dem Sportlichen, wir sind die Trainer untereinander, sind im Austausch. Es meldet sich auch schon die letzten Tage diverse Spieler aus der Region, die Interesse haben, für uns zu spielen, und fragen, wann irgendwelche Probetraining stattfinden. Da sind wir natürlich jetzt damit beschäftigt, mit denen mal Kontakt aufzunehmen und auch Gespräche zu führen und so ein Recruiting Day zu planen, wo sich Spieler vorstellen können und zeigen. Ja, und auch wie auf der Suche nach Trainer, also im sportlichen Bereich ist jetzt schon losgegangen, nach Spieler und weitere Trainer zu gucken, einfach um das ganze Konstrukt noch zu stärken.
Ja, das kann man ja auch durchaus mal erwähnen, dass wir am 2. November den Tag auch schon fix gemacht haben. Da fangen wir dann demnächst natürlich die Bewerbung an. Also wenn Spieler aus der Region Pforzheim-Karlsruhe das gerne hören, dann und mal sich in der GFL ausprobieren wollen, dann kommt am 2.11. nach Pforzheim. Da gucken wir uns das Ganze mal an. Da kommen auch einige andere Interessierte dazu. Und da gucken wir dann, wie wir das sportlich integrieren können und wie halt dann die potenzielle Mannschaft für nächstes Jahr aussehen kann.
Organisatorisch habt ihr natürlich mit Thomas ein ordentliches Fund, und ich meine nicht nur als Persona und Spielertypen, sondern dementsprechend auch als Liga-Obmann Bavü ja auch jemand, der sich da im Organisatorischen sehr, sehr, sehr gut auskennt.
Robert? Ja, das kann man direkt so unterstützen. Also wenn alle Belange, die rund um den Verband gehen und Spieltermine und lauter so Sachen, das ist der Thomas halt schon einfach ein Pfund. Auch deswegen, weil ja auch der persönliche Kontakt über die vielen Jahre in die anderen Teams und in den Verband einfach da ist. Und da werden halt viele Themen, die vielleicht an anderer Stelle mal das Potenzial hätten, dass es da irgendwie zu Konflikten kommt, wenn es um Terminfindungen oder sowas geht. Und da ist das meiste eigentlich schon komplett entschärft, bevor es überhaupt über eine Diskussion geht, weil der Thomas das alles halt schon im Vorfeld abgefangen hat. Also das ist halt da einfach eine verlässliche, funktionierende Bank in diesem gesamten vernetzten AFC-Babü-Konstrukt, was da halt einfach auch im Jugendbereich einfach überall hilft.
Thomas, wie sehr ist da der Austausch bei euch in Bavü unter den einzelnen Teams? Lernt man? Also, weil ich bekomme immer wieder gesagt, ja, Corona hat super viel verändert, gerade in der Kommunikation unterhalb der Teams oder innerhalb der Teams, nicht innerhalb der Teams, unter den Teams, weil jeder von dem anderen lernen wollte, wie macht ihr das, wie können wir das machen? Also Football is Family jetzt nicht nur auf den einzelnen eigenen Vereinen aufgestülpt, sondern einfach auch auf eine ganze Region.
Ja, also der Austausch findet statt, aber man muss es nicht nur auf die Region beschränken, sondern ja, man kann auch weitergehen. Also wir haben, als wir uns damals 2013 hatten wir das erste Mal Import Quarterback. Ja, soll ich als Verein meine eigene Erfahrung machen und mal auf die Nase fallen, oder frage ich einfach bei meinem Team, die das schon länger betreibe, wie macht ihr das? Wie kann man das Ganze managen? Und so geht es über alle Belange. Also die Diskussion und der Austausch mit anderen Teams findet definitiv statt. Es bringt uns ja alle weiter und befruchtet uns. Also wir arbeiten alle am gleichen Ziel, um Football in Deutschland weiterzubringen. Und das funktioniert nur, wenn man austauscht. Und wenn jemand eine gute Idee hat, warum soll man das nicht nachmache und kopiere, wenn es funktioniert. Ja? Oder wenn man selber gute Idee oder bei einem was funktioniert und jemand fragt, wie macht ihr das, dass es so läuft, dann sag's ihm.
Weil es fürs Kollektiv Football Deutschland funktionieren könnte, ja, genau. und es weiterbringt.
Ja. Bringt ja alle nur weiter. Also das ist ja in der GFL nochmal oder auch GFL und GFL 2 ja auch nochmal dann deutlich forcierter der Austausch, weil es ja auch diese verschiedenen Arbeitsgruppen gibt, klar, die sich da über die verschiedenen technischen Bereiche auch direkt austauschen, und das ist auch schon einfach toll zu sehen, wie sich das an Austausch und Problemlösungsmöglichkeiten einfach gegenseitig bereichert, weil am Ende wollen wir einfach nur eins, wir wollen unseren Sport populär machen und populär halten, und wir wollen für die Spieler einen tollen Sport bereitstellen und für die Fans ein tolles Erlebnis darstellen. Also das ist einfach, am Ende vom Tag wollen wir einfach schönen Football haben.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, die Popularität und dementsprechend, wie das weitergehen kann bei euch oder wie ihr das forciert. Wie sieht es bei euch mit der Jugendarbeit aus?
Sind wir gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Also wir bieten ab U13 Flag, U15 Flag, U17 und U19 Tackle, bieten wir quasi schon ein relativ breites Spektrum an. An der Stelle, also so klassisch Jugend-Flag-Football in zwei Ligen oder zwei Altersklassen und Jugend-Tackle-Football in zwei Altersklassen, und dann natürlich, wenn man das noch als junge Erwachsene bezeichnen möchte, mit der zweiten Herrenmannschaft halt auch dann das Auffangbecken für Jugendspieler, die das Potenzial haben, sich zu entwickeln, oder halt auch andere Spieler, die relativ spät erst zum Sport kommen, die das Potenzial haben, sich zu entwickeln, dass die natürlich auch in den Sport kommen und ihre Reps kriegen und eben ihre Einsätze kriegen, weil man kann ja nicht einfach so Rookies direkt in ein GFL-Team schmeißen.
Ja. Funktioniert.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wir haben natürlich auch das Corona-Loch, das jeder hat, ja, gerade bei der U19, weil jetzt fehlen die Jungs, die oder die Spieler, die du vor 4 Jahren hättest generieren können über Flag Football, die jetzt zu der U17 oder die jetzt 17, 18, 19 sind zum Spielen, die fehlen. Wir haben es dieses Jahr trotzdem geschafft, ohne Spielgemeinschaft der U19 zu stellen, die sich so mit Ironman Football durchgekämpft haben. Aber das Schöne ist, dass man im Hintergrund sieht, da sind genügend U17-Spieler. Wir haben Unmenge, also wirklich, wenn ich zum Trainingsplatz fahre und vor der Herre ist immer Flag-Training, was die Anzahl der Kinder, die da rumläuft, macht Mut, dass man in den nächsten 3 bis 4 Jahren wieder richtig starke U19 hinbekommt.
Ironman Football wäre dann auch ein sehr, sehr, sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage, Thomas. Was ist mit dir und deiner Positionsfindung eigentlich? Ich lese hier Quarterback, Linebacker, Running Back, Tight End, Long Snapper, aber hauptsächlich Center.
Ja, also ich habe, also bei den Partner Greifs haben wir verschiedene Positionen probiert. Und als wir dann die Wild Dogs gegründet haben, ist irgendwann der Quarterback ausgefallen. Dann habe ich Quarterback gemacht, habe dann 2 Jahre Quarterback gespielt. Ist aber nicht so meine Lieblingsposition. Bin dann auf die Gegenseite gewechselt als Linebacker.
Ja.
Habe dann Linebacker, D-Line, Running Back, Tight End gespielt bis 2003 oder 2004. Habe schon immer einen Long Snapper dann gemacht, weil ich da immer viel trainiert habe, den Ball gut zu snappen. Und dann ist damals unser Sender erkrankt und ich war der Einzige, der snappen konnte. Und dann bin ich dann irgendwann auf der Sender-Position gelandet und habe das bis zum Schluss ab und zu mal Guard oder mal einen Tackle, wenn es gebraucht war und jemand anders konnte snappen. Aber ja, das war dann meine Position. Außerdem, mir ist mit dem Alter nicht nur älter geworden, sondern auch gewachsen.
Nach vorne meistens.
Ja, in alle Richtungen. Und
dreidimensional.
Dann waren es mit den Skill-Positionen nicht mehr so ganz die richtige Position.
Würdest du sagen, dass wenn, du hast ja gerade gesagt, mit den Flaggies, dass da Unmengen Kiddies dabei sind. Wissen die, wer du bist? Wir kennen, also bist du da wirklich tatsächlich auch so ein sichtbares Urgestein? Wird damit plakativ auch beworben?
Ja, ob beworben wird, weiß ich nicht. Aber die Kiddies, die kennen mich alle, weil sie sehen mich im Training und ich versuche auch so viel wie mögliche Spieltage, die kleinen Spieler oder die jungen Spieler auch da zu sein, um mir präsent zu zeigen, einfach um zu zeigen, dass nicht nur die erste Mannschaft oder die zweite Mannschaft wichtig ist, sondern ihnen auch durch die Präsenz von mir oder der anderen Vorstandsmitglieder oder auch der Micha, unser Head Coach, kommt zu den Spielen, um auch ihnen zu zeigen, dass sie wichtig sind.
Im Grunde genommen ja richtig und das macht die Arbeit für Robert, für die Außenwerbung des Teams ja auch echt wirklich dann einfacher, wenn man das dann wirklich sieht. Wie steht ihr so zu dem Thema Schulen oder Football in Schulen in der Region zu integrieren, um da Nachwuchs zu generieren?
Also wir haben das schon probiert, wir haben auch schon AGs gemacht, aber es ist schwierig, Menschen zu finden, also aus der Mannschaft Spieler oder Personen zu finden, die das übernehmen, weil die müssen immer Urlaub nehmen oder brauchen halt einen Job, wo sie nachmittags oder morgens in der Schule AG-Leiter kennen. Das ist schwierig. Wir sind zwar im Austausch mit Schule und wir haben auch schon Schule, die Probleme hatte mit Sporthalle, Angebote dann bei uns auf dem Platz, den Platz zu nutzen und dort Sport zu machen. Wir machen auch immer wieder so Projekttage an Schule, um Werbung für die Sportart zu machen. Aber das ist noch was, wo wir arbeiten müssen. Vielleicht auch, weil wir noch kein, also halbamtlicher Angestellter haben.
Ja? Halbamtlich ist gut.
Ist alles noch volles
Ehrenamt.
Ja, noch niemand, der bezahlt wird, als Teilzeitkraft, der das vielleicht übernehmen kann, ja. Das ist vielleicht der nächste Schritt, der eigentlich kommen müsste.
Das wäre auch die einzige, aber Robert hatte, glaube ich, gerade noch kurz mit der Lippe gezuckt. Darfst gerne auch noch was dazu sagen?
Nee, das ist halt genau das. Dadurch, dass halt alles nach wie vor volles und hundertprozentiges Ehrenamt ist, geht es halt mit so Aktionstagen leichter, weil die kann man einfacher planen. Und wenn sie nicht gerade auf einen Spieltag oder eine Spieltagsvorbereitungswoche fallen, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Aber so eine dauerhafte Betreuung an der Schule ist so kaum leistbar im aktuellen Zustand. Also das muss man einfach so ehrlich sagen. Wir wollen das gern, wir wollen da auch gerne mehr machen, aber da muss man einfach sagen, das steht und fällt mit den Leuten, die man dafür zur Verfügung hat, weil man ja auch eine gewisse Konsistenz da aufbauen muss. Also ich kann da nicht jedes Mal andere Leute hinschicken und dann jedes Mal sagen, so, jetzt macht der das oder dann macht der das. Also es muss ja irgendwo so eine gewisse Nachhaltigkeit da haben. Und aber da, wie gesagt, ich sehe uns da auch auf einem guten Weg in der Entwicklung. Und mit den verschiedenen Schulen sind wir auch ganz gut vernetzt und machen da auch viel über Projekttage oder auch so einzelne Trainingscamps bei uns am Riebergle oben. Und das läuft eigentlich ganz gut. Aber klar, mehr ist immer gut.
Ich bin sehr froh, dass ihr die einzig investigative Frage, die ich hier in diesem ganzen Podcast gestellt habe, auch genauso beantwortet habt, wie ihr sie beantwortet habt. Denn das Ehrenamt, also was viele Menschen ja einfach wirklich tatsächlich gar nicht verstehen, ist, dass selbst auf der Ebene ja wirklich super viel über Ehrenamt läuft und da dann auch nochmal eine Riesenverbeugung dann dementsprechend vor eurer Saison. Nochmal herzlichen Glückwunsch für den Aufstieg und ohne diese ganzen Menschen, die da bei euch im Hintergrund gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen. Eine abschließende Frage habe ich und dann dürft ihr euch gerne auch nochmal kurz zu Wort melden, beziehungsweise euch dann verabschieden. Thomas, wie viele Snaps gibt es in der Liga 1 für dich?
Diese Frage haben wir schon viele gestellt, die alle gesagt haben, Mensch, du machst doch nächstes Jahr bestimmt einen Pass und nimmst einen Snap in der GFL 1. Ja, das da überlege ich noch. Ich bin in schweren Diskussionen mit meiner Frau. Und dem Headcoach natürlich, der muss es ja auch noch zulassen.
Das ist klar, das ist klar. Gegen wen würdest du dann, oder Anschlussfrage, gegen wen würdest du am liebsten snappen?
Also ich habe mir mal die Gegner angeguckt, wahrscheinlich gegen Hall.
Die logischste aller Antworten, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und Robert, auf welches Spiel freust du dich nächstes Jahr am meisten?
Tatsächlich auch auf das, in Anführungszeichen, Lokalderby, das Spiel gegen Hall.
Boah, das wird ein Derby.
Ja, das ist das einzige Team, was am nächsten an uns dran ist. Also das ist ja so das lokalste Team aus unserer Sicht an der Stelle. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Also ich freue mich auf jedes Spiel. Ich freue mich auf die Auswärtsspiele. Es wird einfach eine tolle Erfahrung. Und wie gesagt, Hall ist einfach ist eine Institution und auf die freut man sich.
Und auf Ravensburg. Weil Ravensburg ist auch so ein Team, das uns seit Mitte der 90er Jahre immer wieder begleitet. Also wir haben auch gute Verbindungen. Frank Hinzle, der Vorstand von Ravensburg, war einer der ersten Gratulanten, als er gesehen hat, dass wir Meisterwoche sind. Und ich werde wahrscheinlich auch am Sonntag nach Ravensburg fahren und sie unterstütze im Spiel gegen Braunschweig.
Da sind wir uns dann auf jeden Fall in der ersten Runde Playoffs dieses Jahr zumindest uneins. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist das Spiel schon gespielt und Braunschweig wird auf jeden Fall im Halbfinale stehen.
Aber ich freue mich jetzt schon, wenn dieser Satz altert wie Milch.
Ist tatsächlich so. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ich euch beide am 12.10. Wieder in Essen sehe beim GFL Bowl. Der auch dieses Jahr wieder in Essen stattfindet. Euer Tipp fürs Finale? Jetzt habe ich doch mehr Fragen gestellt, als ich wollte, aber ist okay.
Robert, du Erster.
Ich habe mir ehrlich gesagt, und das traue ich mich gar nicht zu sagen, ich habe mich so arg auf unsere Saison fokussiert, weil ich habe mir den Playoff-Baum noch nicht mal angeguckt.
Gar kein Problem.
Also ich habe mich komplett auf unsere Saison, unsere Liga fokussiert und bin auch jetzt gerade eher dabei, alles in die Wege zu leiten, dass wir rund um diese ganze Öffentlichkeitsarbeit gut aufgestellt sind für das GFL-Jahr, dass ich mir gedacht habe, ich bin mal gespannt, wer dann im Finale landet. Wenn sie noch im Rennen sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn es Hall gegen Potsdam nochmal wird.
Würde funktionieren.
Ich hoffe, dass sie noch im Rennen sind.
Ja, das, Playoff-Finale fangen jetzt dieses Wochenende an.
Das wäre ein Finale, wo ich mich freuen würde. Und ich würde mich auch tatsächlich wieder freuen, wenn das Ding wieder von Hull gewonnen werden würde.
Also ich glaube, Potsdam steht definitiv im Finale. Also muss schon sehr viel passieren. Und ich, mein Tipp ist Potsdam gegen Dresden.
Ihr habt es hier zuerst gehört, Thomas Zink sagt Potsdam gegen Dresden. Robert würde sich Schwäbisch Hall gegen Potsdam wünschen, mit Hall als letztendlichem Sieger. Beides absolut möglich, sowohl Dresden als auch Schwäbisch Hall im gleichen Baum und Potsdam auf der anderen Seite. Also wird da wahrscheinlich das Halbfinale das entscheidende Spiel sein, um zu gucken, wer von euch beiden recht hat. Männer, vielen lieben Dank. Die Pforzheim Wild Dogs nächstes Jahr, Wild Dogs, jetzt in den letzten Zügen stolper ich noch drüber. Pforzheim Wild Dogs nächstes Jahr in der GFL 1. Wir haben es ordentlich abgefeiert. Robert Naumann und Thomas Zink, beide offizielle und sogar halb noch Spieler im Falle von Thomas. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, am 12.10. der GFL Bowl in Essen. Da wird man euch auf jeden Fall auch antreffen, ansonsten nächstes Jahr in der Liga Süd im Oberhaus. Mein Name ist Thorsten Sell. Das Ganze wurde euch präsentiert von New Yorker. Das war der This is GFL Football Podcast für dieses Mal. Ich bin raus. Macht's gut. This is GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.